Ich freue mich, mit meiner Frau wieder hier sein zu können. Uns ist allerdings auch aufgefallen, was gerade in dem Rundbrief eures Verbandes zu hören war, das Jahr geht langsam schon wieder in den Endspurt. Wir wundern uns auch immer, wie schnell die Zeit vergeht. Und es ist schon der letzte Termin, den ich in diesem Jahr bei euch habe. Aber wenn das beruhigt, ich habe mit Manfred mit mir fürs nächste Jahr schon zwei neue ausgemacht. So Gott will und wir leben, werden wir uns dann also im nächsten Jahr dann hier wiedersehen. Heute scheint es ein Sonntag zu sein, der vom Psalmen geprägt ist. Der Wochenspruch war schon aus dem Psalm, dann hat Kurt Psalm 65 als Wochenpsalm vorgelesen und ich habe uns heute Psalm 36 mitgebracht. Ich lese nach der Übersetzung der Neues Leben Bibel. Der Gottlose ist bis tief ins Herz hinein von der Sünde bestimmt. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht. In seiner Blindheit erkennt er nicht, wie schlecht er wirklich ist. Alles, was er sagt, ist verkehrt und trügerisch. Er handelt nicht mehr klug und tut nicht mehr das Gute. Sogar in der Nacht liegt er wach und schmiedet schlimme Pläne. Er handelt böse und versucht nicht einmal, sich vom Bösen abzuwenden. Herr, deine Gnade ist so weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ist unerschütterlich wie die Berge und dein Urteil gründet tief wie das Meer. Herr, du sorgst für Menschen und Tiere gleichermaßen. Wie kostbar ist deine Gnade, Gott! Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner Flügel. Du beschenkst sie aus deinem Überfluss, du überschüttest sie mit Freude, denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Sei weiterhin denen gnädig, die dich lieben, und schenke denen, die ein ehrliches Herz haben, Gerechtigkeit. Lass nicht zu, dass die Stolzen mich erniedrigen und Gottlose mich vertreiben. Da, die Bösen sind gefallen, sie liegen am Boden und können nicht mehr aufstehen. Ich weiß nicht, welche Eindrücke ihr so im Alltag habt. Ich habe das Gefühl, dass unsere Welt in den letzten Monaten, vielleicht auch schon Jahren, in besonderer Weise im Aufruhr ist. Man muss sich ja nur die täglichen Meldungen in den Medien der letzten Wochen ansehen. Kriege, morgen jährt sich der Überfall der Hamas auf Israel zum ersten Mal mit weit über 1000 Toten. Seit 2,5 Jahren tobt der Krieg in der Ukraine und ein Frieden ist nicht abzusehen. Wir werden immer wieder von Meldungen über Erdbeben, Überschwemmungen, Waldbrände, Taifune erschüttert und sehen, dass da Menschen zu Tode kommen oder dass ihnen die Lebensgrundlage weggeschwemmt wird oder verbrennt. Und Hoffnungen, die man hatte, die einem so gewiss schienen, geraten ins Wanken. Wie geht uns das in unserem eingeschränkten kleinen persönlichen Bereich? Sehen wir auch auf die Probleme? Ich persönlich mache mir beispielsweise um die Entwicklung in Deutschland Sorgen, wo das hinführen soll. Ich habe in der Schule auch unter anderem Geschichte unterrichtet und manches erinnert mich an die Zeit von vor 100 Jahren. Wenn es jetzt noch, was wir nicht ausschließen können, eine Wirtschaftskrise gibt, weil immer mehr Arbeitsplätze in Gefahr geraten, dann könnte es sein, dass der Ruf nach dem starken Mann, der doch alles mal in die richtige Richtung führen soll, wieder noch lauter wird. Die Aussagen, die der Psalmbeter am ersten Teil seines Psalms macht, spiegeln genau unsere Zeit wider. Der Gottlose ist tief bis ins Herz hinein von der Sünde bestimmt. Vor Gott hat er keine Ehrfurcht, in seiner Blindheit erkennt er nicht, wie schlecht er wirklich ist. Wenn wir uns ansehen, was beispielsweise nur bei uns hier stattfindet, dass immer mehr Attentate, Messerangriffe und sowas ausgeführt werden, dass auch Normalkriminelle immer dreister werden mit den Sprengstoffanschlägen, mit dem Drogenhandel und all diesen Dingen, dann kann man sehen, wie viele Menschen auch in unserer Gesellschaft, in unserem Land bis tief ins Herz hinein von der Sünde und Gedanken, die damit verbunden sind, bestimmt sind. Die Bibel nennt solche Menschen gottlos. Und selbst wenn sie vorgeben, an einen Gott zu glauben, ist das nicht unser Gott und man sieht, dass die Taten, zu denen er seine vermeintlichen Anhänger befähigt, in keiner Weise mit dem zu vergleichen sind, was uns unser Herr durch die Bibel sagt, dass man auch Feinde lieben soll, beten soll für die, die einen verfluchen und all diese Dinge. Das ist ein grundlegender Unterschied, den es so zwischen im Islam nicht gibt und schon gar nicht diese, das sagen natürlich auch Muslime der gemäßigten Richtung, dass auch der Koran nicht vorgibt, solche Dinge zu unternehmen. Und wenn wir in andere Länder denken, Herr Putin gibt zwar immer vor, mit dem Segen und in der Verbindung mit der Kirche zu handeln und angeblich Nazis anzugreifen. Prinzip ist er nur darauf aus, seinen Machtbereich zu vergrößern und sich selbst wieder in ein gutes Licht zu rücken. Und was mich immer erschüttert, wenn ich an den amerikanischen Wahlkampf denke, wie viele bibeltreue Christen Mr. Trump unterstützen. Der hat vielleicht, was für Christen positiv ist, eine vernünftige Einstellung zur Abtreibung. Aber alles andere, wie er mit Frauen umgeht, wie er die Wahrheit verdreht und all diese Dinge, zeigen, dass auch er letztlich, auch wenn er das vielleicht vorgibt, nicht vom Willen Gottes bestimmt ist, sondern auch letztlich von der Sünde. Wie heißt es bei uns hier in Vers 4 und 5 im Psalm? Alles, was er sagt, ist verkehrt und trügerisch. Er handelt nicht mehr klug und tut nicht mehr das Gute. Sogar in der Nacht liegt er wach und schmiedet schlimme Pläne. Er handelt böse und versucht nicht einmal, sich vom Bösen abzuwenden. Viele dieser Taten, die ich gerade beschrieben habe, sind ja bewusst geplant. Da passiert nicht irgendwann einmal was, sondern das ist mit Absicht, mit planmäßig herbeigeführt, mit Absprachen in den sozialen Medien und im Internet sonst oder auch mit Plänen, die man persönlich bespricht. Und es gibt überhaupt keinen Ansatz dazu sehen, dass Menschen erkennen, dass das, was sie da angerichtet haben, schlimm ist. Wenn ich jetzt daran denke, dass bei uns in der Gegend ein 15-Jähriger in Untersuchungshaft sitzt, weil er wieder einen Anschlag geplant hat und heute kam unterwegs die Nachricht, hörte ich noch, dass 3 weitere da in Frage sind. Da muss man sich fragen, wo kommt das her? Für mich ist das ein Ausdruck dessen, dass der Böse die Menschen beherrscht und sie dazu bringt, Böses zu tun. Das ist genau das, wovon David hier in diesem Psalm spricht. Nachts heißt es ja hier im Psalm, das könnten wir übersetzen, es passiert bei uns sicher auch nachts was, aber dann auch im Untergrund, im Dunkeln, da wo keiner hinsieht, wird geplant. Würde ich natürlich vermeiden, immer nur mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Ich möchte uns die Frage stellen, kann das, was David hier meint, dass man Böses plant, Böse handelt, Böses tut, uns im Kleinen auch noch oder wieder, immer wieder mal passieren, wenn man an den Umgang miteinander in der Gemeinde denkt, mit der Nachbarschaft oder sonst, sind wir manchmal auch noch in Gefahr, da wieder dahin zu kommen, dass wir auch noch mal das Böse in uns spüren und uns davon überraschen lassen und dann um Vergebung bitten müssen. Gegen all diese dunklen Gedanken setzt David eine starke Alternative. Herr, deine Gnade ist so weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen, sagt er. Was ihm am Herzen liegt, ist der Gedanke, dass die Gnade und Treue Gottes unbegrenzt sind. Er drückt das mit den Worten aus, die ihm damals zur Verfügung standen. So weit wie der Himmel ist, der war auch für David sehr weit weg, und so weit wie er Wolken ziehen sieht, so groß ist Gottes Güte und Treue. Das ist etwas, was man sich immer wieder neu ins Gedächtnis rufen muss. Das hört sich so selbstverständlich an für uns. In manchen Liedern singen wir davon, und doch sollte uns immer wieder neu ins Bewusstsein kommen. Wir leben aus Gottes Gnade und Treue. Sie ist unbegrenzt, und deshalb dürfen wir auch dann, wenn wir wieder an irgendeiner Stelle schuldig geworden sind, zu ihm kommen und auf seine Gnade und Treue verlassen. Und dann konkretisiert David das. Wie kostbar ist deine Gnade, Gott. Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner Flügel. Gottes Gnade ist ein wertvolles Geschenk. Ich glaube, das, was im Umgang in unserer Gesellschaft und darüber hinaus in der Welt am meisten fehlt, ist, dass man mit anderen gnädig und barmherzig umgeht. Heute geht es darum, dass man seinen Vorteil sucht, sich in ein gutes Licht rückt und dafür sorgt, dass meine Interessen erreicht werden und all diese Dinge. Da ist ein Gedanke daran, dass wir einen Gott haben, der gnädig ist und der uns aus seiner Gnade heraus mit sich versöhnen will, nicht mehr angesagt. Wenn ich mich was verändern will, wenn ich was verbessern muss, dann aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln und auch vielleicht mit Mitteln, die an vielen Stellen fragwürdig sind. Und ich finde diesen Satz so schön, unter dem sich viele gar nichts Konkretes heute mehr vorstellen können, weil sie den Sachverhalt nicht mehr kennen. Bei dir finden Menschen Schutz im Schatten deiner Flügel. Hier im Siegerland ist man ja noch etwas ländlicher groß geworden und hat vielleicht zu Hause auch früher noch Hühner im Garten gehabt und gesehen, wie die Henne ihre Küken schützt, wenn der Habicht in der Luft kreist. Unter den Flügeln der Henne finden die Kleinen Schutz. Das ist das Bild, das David benutzt unter den Flügeln Gottes. Und der ist viel mächtiger als eine Henne für ihre Küken. Können wir Schutz finden, wenn wir uns an ihn wenden. Und dafür gibt es eigentlich jeden Tag neu wieder Grund, dankbar zu sein. Ich hoffe, dass wir das persönlich empfinden, dass wir Grund zum Danken haben. Wir kommen da gleich noch einmal ausführlicher drauf. Und dann sagt David, deine Gerechtigkeit ist unerschütterlich wie die Berge und dein Urteil gründet tief wie das Meer. Herr, du sorgst für Menschen und Tiere gleichermaßen. Hier ist der wichtige Gedanke zunächst einmal, dass Gott gerecht ist und dass seine Gerechtigkeit unerschütterlich ist. Ich glaube, dieses Bedürfnis haben viele Menschen heute, dass sie sich nach Gerechtigkeit sehnen, dass es im Leben gerecht zugeht. Da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Ansätze. Die meisten, vielleicht gehöre ich da ja auch sogar damit zu, beziehen Gerechtigkeit immer darauf, oder manchmal zumindest darauf, dass ich Recht bekomme, dass es mir gut geht, dass die Dinge sich für mich positiv entwickeln. Gottes Gerechtigkeit ist da objektiver, ist da unbestechlich. Und dass das ein ganz grundlegender Wunsch ist, macht die Bibel ja auch noch an einer Stelle im Neuen Testament deutlich. In 2. Petrus 3, 13 heißt es, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Schon in der damaligen Zeit, im ersten Jahrhundert nach Christus, war es den Menschen bewusst, dass es Gerechtigkeit auf der Erde im Zusammenleben der Menschen untereinander nicht gibt und aus dem Grund nicht gibt, weil sie von der Sünde beherrscht sind, weil der Böse in dieser Welt der Fürst dieser Welt ist und der deshalb für ungerechte Verhältnisse sorgt. Zu meinem großen Entsetzen, kann ich fast sagen, habe ich heute Morgen noch im ERF gehört, in der Sendung Aufgeweckt, dass es in unserer Zeit heute noch 500 Millionen Menschen gibt, die in irgendeiner Form von Sklaverei leben. Ich hatte gedacht, das ist seit 200 Jahren vom Tisch. Es gibt es immer noch, dass da solche Abhängigkeiten geschaffen werden. Und bei uns in Deutschland, wo man denkt, da haben wir überhaupt nichts mit zu tun, gibt es das beispielsweise noch, dass bei uns sehr viele junge Frauen aus Ostdeutschland, aus Osteuropa nach hier gebracht werden und praktisch als Sexsklavinnen gehalten werden und dazu gezwungen werden, sich zu prostituieren. Also auch in unserem Land ist das mit der Gerechtigkeit an manchen Punkten nicht weit her. Und dann könnte man aus dem Alltag sicher noch viele andere Punkte für Ungerechtigkeit finden. Diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit steckt in uns und wir dürfen festhalten, Gerechtigkeit gibt es nur bei Gott, sie ist dort unerschütterlich und er wird einmal ein Reich schaffen, in dem Gerechtigkeit herrscht und nicht mehr die Ungerechtigkeit wie bei uns. Und dann ist der zweite Halbsatz in Vers 7 unseres Psalms mir dann noch einmal neu bedeutungsvoll geworden. Herr, du sorgst für Menschen und Tiere gleichermaßen. Also die Menschen, die sich in dieser Zeit heute um Tierwohl und ähnliche Dinge kümmern, können das also letztlich sogar von der Bibel her begründen. Gott will auch, dass es den Tieren, die Teil seiner Schöpfung sind, gut geht. Und wir werden einräumen müssen, dass wir aus sehr vordergründigen Gründen das oft nicht beachtet haben, dass Tiere, gerade wenn sie zum Verzehr für die Menschen gedacht sind, in tierunwürdigen Verhältnissen gehalten worden sind und dass das wirklich nicht schön war. Und es kann also nicht nur darum gehen, dass man immer alles möglichst günstig und billig haben will. Auch da darf dieser Gedanke, weil das im Sinne Gottes ist, auch eine Rolle spielen. Und dann kommt der Vers 9. Du beschenkst sie aus deinem Überfluss, du überschüttest sie mit Freude. Da sind wir beim Gedanken des heutigen Tages, beim Erntedankfest. Gibt es unter euch jemanden, der sagen müsste, ich habe keinen Überfluss in meinem Alltag? Das ist eine Frage des Vergleichspunktes. Ich finde immer Leute, die haben mehr Überfluss. Aber ich kenne mehr Menschen, nicht persönlich, aber ich weiß von mehr Menschen in dieser Welt, denen es wie das Paradies vorkommt, in solchen Verhältnissen zu leben, wie wir sie hier heute haben. Ist das für uns immer noch damit verbunden, wie wir uns das heute ja vor Augen führen wollen, dass das auch der oben beschriebenen Güte und Treue Gottes entspringt, dass er uns da mit allem beschenkt, dass er uns aus seinem Überfluss gibt, dass es uns gut geht. Wir sind ja eigentlich alle schon ein bisschen älter. Die einen haben nur ganz knappe Kriegs- und Nachkriegserinnerungen. Manche erinnern sich vielleicht noch etwas besser daran. Da gab es Zeiten, da ging es uns schlecht. Da hatten auch wir hier Hunger. Ich kenne das mehr aus den Erzählungen meiner Eltern. Wenn ich als kleiner Junge dann mittags dem Papa mit meiner Gabel ein Stück Gulasch vom Teller klaute, es dann auskaute und dann halb gekaut dann eben wieder hinlegte. Das war Ausdruck dessen, dass ich Hunger hatte, aber dann mit dem Angebot dann nicht fertig wurde. Das sind Zeiten, an die können sich diese Babyboomer, die ja jetzt alle in aller Munde sind, natürlich nicht erinnern. Denen ist es immer nur gut gegangen. Aber wo bleibt bei all diesen Dingen der Dank für Gott? Und das auch, was euer Verbandsvorsitzender da schrieb, ist ja eine Antwort darauf. Ich merke, ich lebe aus der Güte Gottes, habe Überfluss, dann darf ich das auch teilen mit Leuten, denen es schlechter geht. Für Anliegen, die zum Erntedanktag akut sind, aber auch für andere Angelegenheiten, wo Menschen im Reich Gottes aktiv sind oder diese Dinge. Dieser Gedanke, den wir hier haben, dass Gott in seiner Güte überströmend ist, gibt es ja auch in dem bekannten Psalm 23. Mein Becher läuft über, sagt David da. Gott ist nicht kniepig. Der schickt nicht nur genau nach Eichstrich ein, sondern er gibt aus seiner Fülle auch uns im Überfluss. Und das erfreut unser Herz, das macht uns dankbar. Im Zusammenhang da mit schreibt David ja im Psalm 23 noch, dass er sein Haupt mit Öl gesalbt hat. Auch das im Alten Testament ein Bild für die überströmende Fülle und dass das Geschenk von Gott kommt. Ist das bei uns noch so, dass wir uns über das, was wir im Alltag so erleben, richtig freuen können und dankbar sind? Mir ist die Beschäftigung mit diesem Psalm nochmal ein Anstoß gewesen, mir das in besonderer Weise ins Bewusstsein zu rufen, dass ich jeden Tag Grund habe, Gott zu danken. Wir haben das ja schon in einigen Liedern auch zum Ausdruck gebracht. Und da kam ja in einem einen Lied auch vor, und hat er uns einmal geschlagen, so hat er uns doch lieb. Das mit dem Geschlagen kann man ja jetzt vielleicht etwas relativieren. Wir haben alle erlebt, dass wir in unserem Leben Schweres durchgemacht haben, in ganz unterschiedlicher Form. Und das ist eine Frage vom Ergebnis her. Entweder man sieht, wie Gott dann den Ausweg auch geschenkt hat, so wie wir es erlebt haben, dass Dorothee von ihrer Leukämie wieder gesund geworden ist. Oder wenn das in anderen Fällen nicht so ist, dass Menschen dann wirklich auch sterben, kann man aber auch erleben, wie Gott einem Kraft gibt, auch mit dieser Situation fertig zu werden, trotzdem seine Nähe zu spüren und sich seiner Liebe wieder gewiss zu sein. Das sind also alles Dinge, die uns zu Dank bringen können. Und manchmal, auch das darf man an der Stelle sicher nicht verschweigen, will Gott uns auch durch Schwierigkeiten in unserem Leben, in unserer Beziehung zu ihm prüfen, ob wir ihm auch in Schwierigkeiten weiter vertrauen, ob wir uns seiner Hand anvertrauen und dieser lebendigen Hoffnung nachleben, dass er uns einmal an sein Ziel bringt. Sind wir beim Gedanken, denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. In einer anderen Übersetzung heißt es dann, in deinem Licht sehen wir das Licht. Ist das unsere Realität im Alltag, Gott jeden Tag neu als Quelle unseres Lebens anzusehen? Bewegt uns der Gedanke neu? Ich glaube, je älter wir werden, wird uns das immer wieder deutlich. Weil man schon einiges mitgemacht hat, bekommt man einen anderen Blick. Wir leben, weil Gott uns das Leben geschenkt hat, weil er es uns erhält, solange bis er uns zu sich ruft. Und das ist etwas, was uns Gewissheit, was uns Zuversicht, was uns Sicherheit geben kann. Wir sind in Gottes Hand. Und deshalb ist das Licht, in das Gott uns gestellt hat, indem wir zunächst einmal unsere sündige Natur erkannt haben und dann uns davon in Jesus haben die Vergebung schenken lassen, dass in diesem Licht und aus diesem Licht heraus können wir leben. Und ich möchte euch sehr ermutigen, das in allen Situationen nicht zu vergessen. Dann kommen wir jetzt zum Ende des Psalms. Da sagt David in Vers 11 und 12, sei weiterhin denen gnädig, die dich lieben, und schenke denen, die ein ehrliches Herz haben, Gerechtigkeit. Das fasst das noch einmal zusammen. David hatte da vielleicht stärker, als wir das haben müssen, musste er noch aus der Hoffnung leben, dass Gott das so handelt. Durch unsere Beziehung, durch unseren Herrn Jesus, die wir da zu Gott haben, haben wir eine stärkere Gewissheit, dass Gott sich so verhält. Gott ist denen gnädig, die ihn lieben. Und er schenkt denen, die ein ehrliches Herz haben, Gerechtigkeit. Das spiegelt sich nicht in allen Alltagssituationen unseres Lebens wider, aber diese Gerechtigkeit gilt vor allen Dingen vor ihm. Wir sind vor Gott gerecht, weil Jesus uns die Schuld vergeben hat. Das ist etwas, was auch jeden Tag neu zur Dankbarkeit führen soll. Dass David da noch eine verkürzte Sicht hat, macht dann der zweite Hauptsatz deutlich. Ich lasse nicht zu, dass die Stolzen mich erniedrigen und Gottlose mich vertreiben. Eigentlich ist es eine Bitte, in die er Gott bringt, dass er ihm Gnade und Schutz gewähren soll. David hat ja in seinem Leben eine ganze Menge erlebt, was Verfolgung angeht, von Saul angefangen bis hinterher zu seinen Söhnen, wo in der Familie eine Menge Probleme hatte. Aber er hat immer erlebt, dass Gott seine gnädige Hand über ihn gehalten hat. Und der Schlussvers des Psalms ist eine Aussage, die man aus seiner alttestamentlichen Sicht her verstehen muss. Da, die Bösen sind gefallen, sie liegen am Boden und können nicht mehr aufstehen. Er sieht auf das Ende der Gottlosen, er spricht mit anderen Worten, er weiß etwas von Gottes Gericht. Wir wissen, dass wir auf die Menschen, auch die, auf die es böse mit uns meinen, anders blicken dürfen, nicht auf ihren Sturz nur warten, sondern dass wir eigentlich gehalten sind, ihnen die Liebe und Gnade Gottes näher zu bringen, um sie auch noch zur Umkehr zu bewegen. Wir sind auf der sicheren Seite, weil wir in Gottes Hand sind. Und dann kann man die Frage stellen, wenn wir in dieses ganze Bewusstsein haben, die Gnade und Treue, Liebe, die Fülle Gottes erleben, wie wir dann unser Leben gestalten mit all seinen Höhen und Tiefen, über die wir auch gesprochen haben, kann man an uns erkennen, dass wir so von Gott begnadigte Menschen sind. Ich wünsche es euch. Amen. Wir wollen zusammen beten. Gott, unser Vater, wir danken dir dafür, dass wir uns auch heute Morgen noch einmal haben deutlich machen dürfen, dass deine Gnade und Treue unergründlich sind. Sie sind so groß, dass sie für alle Menschen reichen. Wir danken dir, dass wir das haben ergreifen dürfen. Wir danken dir für die Vergebung, die wir in unserem Herrn Jesus haben erfahren dürfen, dass wir zu dir gehören, deine Kinder sind und aus deiner Fülle unser Leben gestalten können. Und ich bitte, dass wir diesen Blick zu dir nie verlieren, dass wir immer wieder sehen, was du für uns tust, dass wir dir dankbar sein müssen, und schenke, dass unsere Haltung im Leben auch auf andere Menschen Auswirkungen hat, dass sie an uns sehen, wie man auch in dieser Zeit gewiss seinen Weg mit dir gehen kann. Wir danken dir dafür, dass du uns diese lebendige Hoffnung geschenkt hast, dass wir auf das Ziel warten dürfen, zu dem du uns bringst, dass wir einmal teilhaben dürfen an deinem Reich. Wir loben dich dafür und beten dich an. Amen.